Liebe Brüder und Schwestern, es ist in der Tat seltsam für mich, dass ich jetzt wieder hier an diesem Pult stehe. Es sind ja viele, viele Jahre, die da seit der letzten Abendbibelschule, an der ich noch beteiligt war, vergangen sind. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, als die Frage kam, ob ich bereit wäre, für Briska Steeb einzuspringen. Das habe ich auch gerne gemacht. Wir haben heute Abend ein ganz kurzes Wort. Im Hebräischen sind es nur 4 Worte, um die es da geht. Und es ist schon etwas Besonderes, dass man überhaupt einsteigen kann mit solchen Worten von Salomo. Salomo ist ja sonst bekannt für die Länge seiner Gedichte, für die Länge seiner Lieder. Da geht es nicht nur um weniges. Es gibt einen kleinen Vermerk: 3000 Sprüche und 1005 Lieder würden auf Salomo zurückgehen. Da ist unsere kleine Zeile mit insgesamt 4 hebräischen Worten ja minimal. Und doch, es wird das ganze menschliche Leben in dieser Umgebung unseres heutigen Wortes angesprochen. Mit kurzen Stichworten die großen Bereiche, in denen wir uns aufhalten, mit unseren Gedanken, mit unseren Füßen, in unseren Bewegungen, in unserem Handeln. Und da wollen wir jetzt hinein. Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. So ist die Übersetzung in der Lutherbibel. Man kann Streit ersetzen durch das Wort Krieg, aber der Unterschied ist minimal. Das Erste, was ich betonen möchte: Gott setzt die Zeiten fest aus seinen unendlichen Möglichkeiten heraus. Es ist eine festgesetzte Zeit, nicht etwas, was aus dem Ungefähr kommt, sozusagen aus einem Gedankenflug, sondern es ist eine wohl überlegte, von Gott geschaffene Zeit. Für mich ist noch wichtig: Es sollte niemand denken, dass in unserer Geschichte oder aber auch natürlich im übrigen Lebensbereich feste Naturgesetze gelten. Wir brauchen die Naturgesetze, natürlich, sonst könnte man keine Planungen aufstellen. Der denkende Mensch braucht irgendwo seinen Ausgangspunkt. Aber es sind keine Einrichtungen, die von sich aus Leben hätten, sondern man muss immer das andere dazu denken, dass in Gottes Hand die Verfügung über die gesamte Schöpfung steht. Und mich hat es immer besonders beeindruckt, dass Gott auch die Zeit erschaffen hat. Die Zeit ist genauso ein Geschöpf wie andere Dinge in dieser Welt. Es gibt einen Leitvers in diesem Gebiet. Wenn jemand eine Notiz machen möchte, mitschreiben will, möchte, es ist Daniel 2, 21, wo es heißt: Er ändert Zeit und Stunde. eine absolute Verfügungsmacht Gottes über die gesamte Schöpfung. Die Zeit steht nicht über ihm als ein Gesetz, an dem er sich selber festhalten muss. Er ändert Zeit und Stunde. Es gibt eine zweite Stelle, die jetzt sozusagen als zweiter Zeuge noch an die, ja, in die Richtung des ersten spricht. Nach der Offenbarung, Offenbarung 10, Vers 6, gibt es einmal keine Zeit mehr. Es ist für uns noch einmal ein Wink gewissermaßen, eine Ermunterung. Etwas, wo keine Zeit mehr nach unseren Begriffen existiert, sondern wo alles nach der Ewigkeit ausgerichtet ist. Und dahin geht unser Weg. Das heißt, was wir heute Abend berühren, das berührt jetzt nicht nur momentane Kriege oder kommende Kriege, sondern was wir heute Abend berühren, ist das Geheimnis der Schöpfung. Ein persönlicher Gott setzt die Zeit und das bleibt alles in seiner Hand. Wissen Sie, man lernt ja so an den kleinen Begegnungen im Leben eine ganze Menge und was uns innerlich prägt, das kommt meistens aus so kleinen Begegnungen. Mir ist das mit der Ewigkeit und mit der Zeit klar geworden, bei einer Konferenz weit, weit weg in Singapur. Ich konnte oder musste dahin, weil es eine Missionskonferenz war und unser Albrecht-Bengel-Haus in dieser Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, AEM, Mitglied ist. Und es fügt sich so oder fügte sich in meiner Zeit so, dass wir nach dem Alphabet auf dem ersten Platz waren. Albrecht Bengelhaus, das konnte niemand überbieten. Also waren wir an erster Stelle und es war von daher schon so eine gewisse moralische Pflicht, dann auch dahin zu gehen zu den Konferenzen. Ich weiß noch, wie an einem Abend bei mir in meinen Notizen stand, Sitzung im Bengelhaus. Ich hatte es mir fest vorgenommen, daran zu denken, weil wir uns auch im Gebet immer wieder unterstützen wollten. Dann lief die Konferenz, sie war interessant, alles rapid, schnell, ein Schlag nach dem anderen. Und dann war es abends in Singapur, 22:30. Und dann merkte ich in meinem Zimmer, du hast ja noch gar nicht gebetet. Diese Sitzung begann ja um 8 Uhr. Wenn du jetzt betest, du bist zu spät dran. Es hat mich geschlaucht. Und dann, als ich da betete, kam das wie ein Blitz. In Singapur ist die Zeit ja eine ganz andere. Was bei uns in Singapur abends 22:30 war, da hatte ja die Sitzung im Bengelhaus nach unserer Zeitrechnung noch überhaupt nicht begonnen. Und da war ich so zufrieden und so glücklich. Ich konnte mein Gebet sprechen und dachte, Herr, du machst ja nach deinen Regeln, dann stimmt's doch noch. Es sind die kleinen Begegnungen in unserem Leben, die uns dann oft wie ein Schleier vorkommen, der jetzt aber plötzlich weggetan wird. Und du kannst es fassen, dass da vor Gott etwas anderes jetzt gilt. Ich kam mit der Fürbitte absolut zurecht, abends um 10:30 in Singapur. Und unsere Sitzung in Tübingen hatte noch gar nicht begonnen. Gott setzt die Zeiten. Das wollen wir als erstes festhalten. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt. Was sind die Folgen, die sich daraus ergeben? Eine Folge daraus ist, dass Gott sich öffnet für unsere Gebete. Und es ist doch auffallend, dass nach der Bibel ganze Völker beten können. Ich habe etwas herausgenommen, das in der Predigt Jesu eine Rolle spielt, nämlich das Bußgebet im Buch Jona. Was passiert hier in der Zeit des Jona? Die Menschen glaubten an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein nach der Predigt des Jona den Sack zur Buße an. Und dann geht's weiter. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Es gibt ein allgemeines Fasten auf Befehl des Königs. Jesus sagt, das ist beispielhaft. Und Jesus hat das aufgenommen als etwas, was sich tatsächlich ereignet hat. Er hat es nicht stehen lassen, sozusagen, als einen tollen Gedanken, dass man das ja auch tun könnte. Nein, er sagte, die Ninifiten haben Buße getan. Tut es Israel auch? Und damit gibt er die Frage weiter an seine Gemeinde. Tut es seine Gemeinde auch? Ich habe vorher von den kleinen Ereignissen unseres Lebens gesprochen. Es gab ja eine Zeit, wo der Buß- und Bettag auch politisch umkämpft war. Die Kirchen waren gefragt, was könnt ihr aufgeben? Wir müssen Feiertage sparen, wir brauchen mehr Arbeitstage. Damals war alles auf das eine konzentriert, wir brauchen mehr Arbeit, mehr Arbeitszeit. Und dann fiel mir auf im Gespräch mit Politikern, dass sie sagten, warum seid ihr eigentlich so schnell vom Buß- und Bettag weg? Das ist doch eigentlich für die evangelische Kirche ein wichtiger Feiertag gewesen. Warum seid ihr so schnell weg? Könntet ihr euch vorstellen, das war die Frage an uns Evangelische, könnt ihr euch vorstellen, dass die Katholiken auf den Fronleichnamstag verzichten würden, um da zu sparen? Wir waren alle ganz still. Da steckt schon was dahinter. Und man ist überrascht, wie die Gesellschaft mitdenkt. Man darf das nicht unterschätzen. Mir bleibt es in der Erinnerung. Und ich komme zurück zu dem Gedanken, der jetzt da in der Mitte stehen soll. Gott öffnet sich für unsere Gebete. Wenn er die Zeiten festsetzt, wenn er die Ereignisse so im Griff hat, dass es so nach seinem Willen verläuft, dann öffnet er sich auf der anderen Seite doch für unsere Gebete. Paul Gerhardt konnte 1653 sagen, wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand den güldnen, werten, edlen Fried in unserem Vaterland? 5 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, mit all seinen scheußlichen Ereignissen, wo ganze Dörfer verschwunden sind. Sie können hier in der Gegend einmal nachforschen. Darf ich schon mal fragen, wer von Ihnen war denn schon in Rohrhalten? Gibt es niemanden aus dem Neckartal? Es meldet sich niemand, aber meine Augen sind auch nicht mehr so gut. Die sind nicht mehr spitze. Rohrhalten. Man weiß noch, wo es lag. Es war ein Kloster mit viel Besitz. Waldbesitz im Rammert. Besitz unten in der Talaue. Verschwunden. Wie viele Dörfer sind in der nächsten Nähe von Tübingen verschwunden? Wie viele Dörfer auf der Alp? Neben Berghühlen, wo ich aufwuchs, neben Berghühlen gab es ein Steinhühlen. Das ist heute noch Flurname. Man findet auch noch ein paar Mauerreste, aber die sind kärglich. Man kann eigentlich nichts besichtigen. Aber das Steinhühlen ist weg. Im Verlauf unserer Geschichte sind so und so viele Ortschaften verschwunden durch die schweren, schweren Kriege, die auch unser Land ertragen hat. Aber Gott öffnet sich für Gebete. Und das ist jetzt die Hauptlinie, um die es geht in diesem Punkt. Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand den güldenen, werten, edlen Fried in unserem Vaterland? Das ist jetzt Gottes Sache, dass wir uns darauf verlassen können. Er steht auch über dieser ganzen Völkergeschichte und es wird nie etwas geschehen, was er nicht zulässt. Er wird nicht überspielt. Wir fragen nach den Folgen. Ich muss ein zweites Stichwort bei diesem Punkt auch noch ansprechen. Dann dürfte es eigentlich bei uns Christen keine Panik geben. Und prüfen Sie mal durch, wie unsere Äußerungen sind. Auch meine kirchlichen. Aber es ist eigentlich ausgeschlossen von dem her, wenn Gott Zeit und Stunde setzt, wenn Gott alles regiert, wenn in seiner Hand der Friede liegt, wieder Streit, dann ist eigentlich eine Panik nicht möglich. Am 18. April, wir sind ja immer noch im April, am 18. April war der Lehrtext: Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Aus 2. Timotheus 1, 7. So ist es. Das ist das Gegenteil von Panik. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, die geführt wurde bei der Ausrüstung Deutschlands mit der Wiederbewaffnung. Da kam jemand auf mich zu und sagte, ich war noch im Pfarramt, und sagte: Herr Pfarrer, es ist 11:55. Ich sagte: Auf welche Uhr haben Sie das gelesen? Doch, 11:55. Die Sache ist politisch entschieden worden. Wir haben die Bewaffnung bekommen, die damals auch Kanzler Schmidt angestrebt hat. Und man muss sich wundern, wer trägt so viel Panik auch in uns? Ich muss heute auch nicht warten, bis der mündlich überlieferte Witz der russischen Soldaten in Erfüllung geht. Ich habe ihn nur mündlich. Wir hören erst auf, wenn wir auf den Oderbrücken stehen. Da können Sie lachen. Aber wie viele Leute werden geängstet? Die Panik ist nicht unsere Sache. Wenn er diese Zeiten setzt für Krieg und Frieden, für Streit und Frieden, dann weiß ich, er steht über allen diesen Ereignissen. Und das ist eigentlich etwas Wunderbares. Von Luther wird ein Wort überliefert: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich dennoch heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Was für eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit. Wir dürfen darum beten, weil ich denke, es ist nicht einfach machbar für einen Menschen, für ein menschliches Gemüt, vor allem wenn man leicht beeindruckt ist. Was sind die Folgen? Gott öffnet sich für unsere Gebete und wir sind gewarnt vor aller Panik. Jetzt ein dritter Punkt. Was bedeutet dies alles nun für mein Leben? Ich möchte es jetzt von der positiven Seite her nochmal anpacken. Denn da ist so vieles drin. Nach der positiven Seite hin. Wenn es eine Zeit für beides gibt, für Streit und für Frieden, dann wollen wir doch die Zeit, die uns Gott geschenkt hat in dieser Welt, ausnützen. In der Zeit steckt so viel drin. Vielleicht tut es uns mal leid, im Rückblick auf unser Leben, wenn wir irgendwo zu einem solchen Rückblick kommen, dass wir da so wenig diese Zeit, die uns geschenkt wurde, ausgenützt haben. Kauft die Zeit aus, kann Paulus einmal sagen im Epheserbrief, denn die Tage sind böse. Die Zeit ausnutzen, solange ich sie noch habe. Man kann weitergehen. Man kann einen Abschied nehmen, wo genommen werden muss. Zum Beispiel vom Alles wissen wollen. Das steckt ja im Menschen auch drin. Der will alles wissen, von den Kleinigkeiten bis zu den ganz großen Dingen. Aber es gibt doch auch ein Abschied nehmen von dieser Haltung des Alles-Wissen-Wollens. Wir müssen nicht alles wissen. Ein Abschied nehmen gibt es auch vom Alles-Machen-Wollen. Der Mensch von heute will alles möglichst mit einem Jahresdatum festsetzen, durchziehen und wehe, es klappt nicht. Ich muss sagen, dazu gehört für mich auch der Friede. Wenn es eine Zeit gibt für Krieg und eine Zeit für Frieden, dann ist doch auch von mir aus anzuerkennen, dass der Friede nicht einfach machbar ist. Wir können alle Köpfe der Welt versammeln. Wir können uns noch einmal so viele Vorschläge machen lassen, wie bisher schon gemacht wurden. Es ist nicht alles machbar. Ich komme wieder zurück zu den kleinen Begegnungen unseres Lebens. Im letzten Herbst hat meine Frau mir ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen wollen. Ich glaube, sie hat lange darüber nachgedacht, was man da machen kann. Und bei mir ist es auch schwierig. Krawatten habe ich fast alle. Also, da kam was anderes. Sie sagte, Gerhard, du hast jetzt vielleicht 20 Führungen in Rom gemacht. Jetzt musst du einmal gehen ohne eine Aufgabe. Einfach hinfahren, dich freuen, das ansehen, was du gerne sehen möchtest. Wir nehmen uns die Zeit. Natürlich so ein wirtschaftlich denkender Mann, der wehrt sich zunächst gegen solche Vorschläge. Das war bei uns auch so. Aber schließlich habe ich es eingesehen und meine Frau hat es umgesetzt. Und so kamen wir also doch nach Rom. Ich hatte damals schon diese Skoliose, dass ich einfach nicht mehr ohne Schwindel laufen konnte. Ich kann auch da von da bis zum Rednerpult nicht ohne Schwindel laufen. Das ist nicht einfach. Aber wir haben es geschafft und haben uns auf den Weg gemacht. Und dann kamen wir zum Thermenmuseum in der Nähe vom Hauptbahnhof in Rom. Und meine Frau sagte, da musst du unbedingt rein, ob du jetzt gut oder schlecht läufst. Das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen da rein. Also sind wir in dieses Thermenmuseum hineingegangen und in einem der letzten Säle war das, was ich eigentlich auch gerne sehen wollte. Da ist ein Steinbild, das kam durch die ganzen Schrecken der Zerstörungen und ist bis heute erhalten. Da stehen zwei griechische Worte drauf, Notisagioton, erkenne dich selbst. Und da ist ein ganz von allen möglichen Schicksalsschlägen gezeichneter Mensch zu sehen. Der Tod droht im Hintergrund. Erkenne dich selbst. So haben sich die Heiden damals ermahnt. Was für eine Erleichterung, wenn man weiß, was man als Mensch ist. Zerbrechlich. Begrenzt. Wir wollen noch weitergehen. Wir sagten, wir brauchen diese positiven Signale genauso. Wir können jetzt schauen, welche Zeit da eventuell heraufzieht. Wir sind doch im Durchschnitt gerechnet in einem gewissen Alter. Ich denke, Sie lesen auch immer wieder in den Propheten. Man kann nachschauen, welche Zeit eventuell kommt, was da noch alles vor uns steht. Man gewinnt dann auch eine Freude an der Prophetie. Die Prophetie war mir eigentlich von Natur her nicht so naheliegend. Aber mehr und mehr, je länger ich lebe, denke ich, es ist doch gut, dass es zuverlässige Propheten gibt. Und das ist ja die Voraussetzung. Wir wollen nicht bloß prophetisch auftretende Menschen, sondern wir wollen zuverlässige Prophetie haben, nachprüfbar. Und wenn ich der Prophetie Jesu entlang gehe, zum Beispiel in Matthäus 24, das nenne ich einfach so als Beispiel, wenn ich dem nachgehe, dann bin ich einfach beeindruckt über die Genauigkeit dieser Voraussagen. Wir können das heute nehmen, es ist kein Fahrplan wie der vom Bahnhof natürlich, weil die Zeiten nicht angegeben sind. Aber das Nacheinander stimmt. und die Umstände stimmen und die Erlebnismöglichkeiten stimmen. Schauen, welche Zeit da eventuell heraufzieht und Freude gewinnen an der Prophetie. Das ist doch auch eine Chance, wenn Gott Zeiten festgesetzt hat. Und dann denke ich, dass da auch in der ganzen Bibel vieles zu gewinnen ist. Es ist schon ein interessantes Buch. Wir werden das gar nicht ganz ausschöpfen können. Selbst der Prediger, der Kohelet, wie man das vom hebräischen Wort her sagt als Überschrift, der Kohelet lässt uns viel Freude gewinnen an der Bibel. Und ich möchte Ihnen den Rat geben, lesen Sie nicht immer dasselbe. Nicht immer bloß die Psalmen. So wertvoll sie bleiben, die sind unübertrefflich. Und lesen Sie auch nicht nur die Predigttexte der Evangelien. Lesen Sie auch einmal diese sogenannten kleinen Schriften in der Bibel. Da kommt so viel an Freude und an Einsicht heraus. Ein interessantes Buch. Wenn ich Ihnen heute Abend ein bisschen Freude geben konnte an dem, dann wäre sehr viel gewonnen, denke ich. Und jetzt komme ich doch noch einmal zurück, auch in die Erlebniswelt. Wissen Sie, was meine erste Predigt war in Hohen Tübingen? Da gibt es ja oben im Schloss eine kleine Kapelle. Manche sind schon drin gewesen, denke ich. So eine kleine Kapelle. Da haben wir als Studierende unsere ersten Predigtübungen gemacht. Und unser Professor hat es so eingerichtet, dass an jedem Seminartag immer zwei Predigten besprochen wurden. Also haben immer zwei miteinander einen Text bekommen. Und dann war ich unheimlich gespannt. Die Spannung wich ein bisschen, als ich entdeckte, der Predigttext, den er für mich ausgesucht hatte, war ausgerechnet aus dem Predigerbuch. Ich dachte, das ist schwierig. Da hätte ich lieber die Finger davon gelassen. Aber immerhin, er wollte das haben. Dann kam der Abend. Ja, ist der andere Studierende dran gewesen, dann wurde das Ganze besprochen, ging noch ein bisschen lang, dann war es schon fast 10 Uhr. Und dann sehe ich die ganze Szene noch so vor mir, wie wir da saßen und wie der Professor dann sagte, ja, es ist ja bald 10 Uhr. Wir wollen zu uns nach Hause gehen. Meine Frau hat ein Abendessen. Wir machen an der Stelle Schluss. Und über die Predigt von Herrn Meyer brauchen wir nicht reden. Wir haben alle unsere Mappen gepackt. Wir sind zum Abendessen gegangen. Wir saßen da. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Hätte es eigentlich schon gerne gehabt, so eine Besprechung. Dafür ist ja die Übung da. Aber nein. Und als wir dann nach Hause gingen, da dachte ich, etwas hat er mir doch mitgegeben. Nämlich die Neugierde auf dieses Buch. Und das ist mir geblieben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal hier in der Abendbibelschule so den Prediger bekomme oder so. Das war alles natürlich Jahrzehnte noch entfernt. Aber diese Kleinigkeit, dass er sagte, es lohnt sich nicht, über die Predigt von Herrn Meyer zu sprechen. Das war für mich der Beginn einer Freude an diesem Buch. Und das ist ja eigentlich etwas Wunderbares. Gott wird uns im ganzen Leben solche Brücken schaffen, über die wir gehen können, dass wir da eine Freude gewinnen. Auch dieses seltsame, auf den ersten Blick seltsame Wort. Es gibt eine Zeit für Streit und eine Zeit für Frieden. Auch dieses seltsame Wort hat es schon in sich. Und es ist uns doch eine Hilfe, auch etwas von den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes zu sehen.